Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 94. Ist Wahnsinn, diese Zahl. Wenn ich die dann so lese, denke ich mir immer, boah, schon 94 Folgen gemacht. Hier ist der Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir hatten einen saucoolen Start mit Ivan Martinovic in die neue Staffel. Und jetzt legen wir direkt nach mit dem nächsten Neuzugang. Hallo Sebastian Heimann.
Hi, servus.
Wir haben viel vor. Melsungen hinter uns, Leipzig vor uns und natürlich ganz viele spannende Fragen von euch und auch aus der Mannschaft. Wir legen los.
Löwen aktuell.
Ja, Basti, du und Christopanz, griechisch-römisch. Erstmal, wie ist das, gegen so einen Mann zu spielen, 2,15 Meter? Du hast ihn ja ein paar Mal unter großem Jubel in der SAP-Arena ganz gut festgemacht.
Ja gut, sagen wir mal so, leicht ist es auf jeden Fall nicht, weil er einfach wahnsinnig groß ist, dazu auch handballerisch noch extrem clever und einfach eine wahnsinnige Masse mit sich bringt. Und die muss man erstmal gestoppt bekommen. Auf der anderen Seite ist es leicht, weil du weißt, okay, du kannst alles, was in deinem Körper steckt, dagegen setzen, weil er wird es auf jeden Fall aushalten. Und deshalb ist sowas dann manchmal etwas leichter, wie wenn man dann zum Beispiel jemanden hat wie Balenciaga, der halt ein paar Kilo weniger hat und dann noch pfeilschnell ist. Da muss man dann manchmal eher aufpassen, dass man dann nicht blöd hinlangt, weil dann sieht es immer scheiße aus. Ja. Und das war dann halt bei Christopanz dann eher so ein bisschen ein Vorteil, dass man weiß, okay, der kann so viel einstecken, der ist so stark, der kann man alles, was man hat, da reinlegen. Und ja, jetzt im Nachgang muss ich sagen, glaube ich, haben wir als Mannschaft das sehr, sehr gut gemacht. Aber auch jeder Einzelne im Mittelblock, der da immer mal wieder diese schwere Aufgabe hatte. Und ich bin froh, dass ich so der Mannschaft helfen konnte, am Ende einen Heimsieg einzufahren.
Ich würde ja die beiden gerne mal gegeneinander sehen, ehrlicherweise. Also wie das funktioniert, da muss sich der Christopanz ja komplett zurückhalten. Das ist ja ein unfassbarer Unterschied. Ich glaube sogar, ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es ist tatsächlich der größte und der kleinste Spieler der Liga.
Also letztes Jahr habe ich das auch so gelesen gehabt.
Wahnsinn.
Da gab es ja, glaube ich, mal dieses Bild von Melsung, das sie hochgeladen haben, wo sie Rücken an Rücken standen.
Ach.
Also ist halt natürlich schon ein wahnsinniger Unterschied. Und Christopanz, auch wenn er manchmal so ein bisschen schwerfällig wirkt, der hat halt einfach aufgrund seiner Spannweite von den Armen her, macht er halt schon so viel wett, da ist es auch im Angriff extrem schwer, überhaupt einen Zweikampf gewinnen zu können. Und wenn man dann auch mal gesehen hat, wie er da einmal kurz einen Kohli ausgehoben hat aus den Latschen, das macht, glaube ich, auch nicht jeder so. Und von daher ist es auf jeden Fall immer eine riesige Herausforderung, so einen Spieler, glaube ich, zu stoppen beziehungsweise überhaupt nur in den Griff zu bekommen.
Na, du hast dafür Erik Balenciaga einmal 2 Meter weiter abgestellt. Wie so ein Möbelstück.
Der wiegt halt ein bisschen weniger.
Ja, insgesamt natürlich eine sehr kampfbetonte Partie. Ich glaube, das haben wir auch so erwartet. Wir waren absolut der Underdog. Definitiv nicht der Favorit vor diesem Spiel. Aber also ist dir das fast schon, jetzt bist du neu, du hast die letzte Saison nicht mitgemacht bei uns, aber ist dir das fast schon zu souverän irgendwie? Also das ist, also für uns Außenstehende sieht es krass aus, wie ihr schon miteinander funktioniert.
Ja, also das ist, wie gesagt, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass es schon so gut funktioniert. Trotzdem haben wir auch immer mal wieder kurz ein paar Phasen dabei, in denen es nicht ganz so gut funktioniert. Das war gegen Kiel so, als wir dann nach einer Viertelstunde oder so -3 waren. Jetzt auch gegen Melsung waren wir bei -4. Als Sebastian dann die Auszeit nimmt. Aber nichtsdestotrotz, wir halten an dem fest, was wir uns vorgenommen haben, in jedem Spiel über 60 Minuten. Weil wir wissen, wenn wir das besser umsetzen, was von uns verlangt wird, dann wird es auch funktionieren und wird Früchte tragen. Und einfach dieser Glaube, den jeder Einzelne in sich selbst hat, aber auch in dieses gesamte Kollektiv, in das Spielsystem, das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Dazu kommt natürlich, dass wir alle gemeinsam sehr, sehr viel Spaß haben, dass wir uns auch außerhalb der Platte sehr, sehr gut verstehen. Und das spiegelt sich dann natürlich in der Platte oder auf der Platte wieder. Und deshalb kann es gut sein, dass es aufgrund dieser, aufgrund dieser guten Bindung, die wir alle zueinander haben, dass sich das alles schon relativ schnell so gut eingespielt oder eingefunden hat. Und wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt mit jedem weiteren Spiel natürlich noch mehr festigt und die ganzen Feinheiten noch flüssiger werden, die Absprachen auch. Und dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir ein sehr, sehr großes Potenzial haben.
Was war denn der Schlüssel nach dem 7-11? -4, Sebastian nimmt die Auszeit. Was hat er dazu euch gesagt?
Ja, was du genau gesagt hast, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein Thema, dass wir vorne unsere Sachen etwas mehr auf den Punkt spielen, in der Abwehr so ein bisschen dieses Kreisläuferspiel besser in den Griff bekommen. Und zudem, auch wenn wir dann vorne selber erfolgreich waren, im Rückzug, gerade am Anfang, hat Jönsson da einen Olle immer mit sehr, sehr viel Tempo auf relativ großem Raum erwischt, wo wir haben dann als Mannschaft immer wieder zuschieben müssen und Melsung da dann im Weiterspiel eine gute Lösung gefunden hat. Und das waren, glaube ich, so die drei Themen, die er da angesprochen hat, die wir ein bisschen besser in den Griff bekommen sollen. Und das haben wir dann auf jeden Fall besser gemacht. Dann war es auf einmal für David deutlich leichter, ins Spiel reinzukommen. Und das hat dann für uns natürlich schon auch wieder einen Unterschied gemacht. Wenn wir dann keine Tore bekommen, ist es natürlich auch von uns erwünscht, dass wir selber extrem viel Tempo machen. Und wir wussten auch, okay, Mels und klar, die haben eine körperlich sehr, sehr starke und robuste Mannschaft. Das heißt aber auch, die müssen einiges an Gewicht mit sich rumschleppen. Und je länger das Spiel geht, desto müder werden sie vielleicht. Und das müssen wir dann einfach ausnutzen. Das haben wir dann gerade, glaube ich, in der Phase dann extrem gut gemacht, dass wir da dann nach positiven Aktionen in der Abwehr da mit dem Tempospiel uns wieder Tor für Tor rangearbeitet haben. Und als David dann in Überzahl den Ball da ins leere Tor geworfen hat und wir sind dann in Führung gegangen, dann haben wir schon auch gewusst, okay, jetzt sind wir absolut da, jetzt sind wir angekommen. Und mit jeder Abwehraktion, wo wir die Melsungen ins Zeitspiel bekommen haben, haben wir gemerkt, okay, wir stehen gut und wir können unsere Stärken, die wir haben, so auf die Platte bringen. Und das haben wir danach dann im Rest der Spielzeit deutlich besser gemacht.
Weißt du, was für mich nämlich auch so ein Faktor ist, dass ich merke, es läuft besser bei uns, dass der David diese Dinge auch reinmacht. Wenn wir mal ehrlich sind, letztes Jahr versucht hat er es ja ein paar Mal, das war auch Thema in der Late-Night-Show, in der er bei mir zu Gast war, dass er dann sich dann doch traut, oh, ich mache das, aber bisher hat er, glaube ich, also zumindest bei den Spielen, die ich gesehen habe, 100% Quote.
Ja, ich glaube, wenn du den einen gegen Bietigheim ausnimmst, wo er vielleicht selber nicht weiß, ob das jetzt ein Wurf oder ein Pass werden sollte. Wenn du den rausnimmst, dann sieht's auf jeden Fall, was seine Wurfquote angeht, auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, ja.
Oh, geil, er hat doch erzählt gehabt, dass er doch immer angeschrien wird. Und er hat dann den Ball und dann sehen die schon, er visiert das Tor an und dann haben wir mal alle geschrien, mach's nicht. Aber ja, dieses Jahr scheint sich das stark zu verbessern.
Wenn er das positive Selbstvertrauen hat und die Bälle dann noch reinmacht, dann warum nicht? Und wie gesagt, am Ende sind natürlich einfache Tore, wo von uns Spielern sich auch keiner dann irgendwie großartig den Arsch aufreißen muss. Und deshalb, wenn er die dann so reinmacht, umso besser, kann er gerne von mir aus ganz schön viele Tore werfen die Saison.
Es wäre ja schlimm, wenn David Späth so gar kein Potenzial mehr hätte, sich zu verbessern.
Ja, absolut. Also wie gesagt, er macht schon sehr, sehr viel richtig, aber Wahnsinn. Er hat auf jeden Fall auch noch extremes Potenzial. Und wie gesagt, wir sehen es jeden Tag im Training. Der macht da einen riesen Job, aber auch Apfel macht es uns Spielern im Training nicht immer so einfach. Und deshalb sind wir da, glaube ich, im Torhüter-Gespann auf jeden Fall top aufgestellt.
Kannst du davon ausgehen, dass uns da das ein oder andere Team sehr drum beneidet. Aber ich finde es halt auch überragend, dass Apfel diese Rolle auch so annimmt. So, ne? Das ist ja super viel wert, wenn du da jetzt einen dahinter hast, der halt auch auf Biegen und Brechen spielen will und da vielleicht dann das nicht ganz so entspannt aufnimmt, dann ist, glaube ich, so einer wie Apfel, der im Endeffekt mit uns alles gewonnen hat, gefühlt, und ist vielleicht einfach auch ein bisschen entspannter dann und freut sich. Und ich finde, das merkt man ihm an der Körpersprache brutal an, dass der sich super krass mitfreut über alles, was der David da macht.
Ja, das ist halt auch dieser Team-Spirit, ja.
Voll.
Wie gesagt, am Ende steht das Team über allem, der Mannschaftserfolg, der steht an oberster Stelle. Und wie gesagt, da gibt's wahrscheinlich gibt's auch Phasen, in denen dann Apfel für uns extrem wichtig sein wird. Aber nichtsdestotrotz, wie du es gerade gesagt hast, er gönnt David den Erfolg. Jeder Einzelne aus der Mannschaft tut es auch. Wir als Mannschaft versuchen in der Abwehr, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und unseren Torhütern so einfach wie möglich. Und es hat bis jetzt in den ersten Spielen extrem gut funktioniert. Und ich bin mir sicher, auch wenn Apfel gespielt hätte, der hätte da auch einen super Job gemacht. Aber wie gesagt, wir sind alle aktuell sehr, sehr happy, wie es gerade läuft und wollen diese positive Euphoriewelle, die wir jetzt in den ersten drei Spieltagen bei uns, aber auch bei den Fans ausgelöst haben, die wollen wir jetzt natürlich mit in die nächsten Spiele nehmen.
Du spielst dann dieses Jahr Abwehr jetzt momentan viel mit Ulle. Wie ist das so für dich? Was macht euch so stark auch schon in der Verbindung?
Ja, neben Ulle ist es eigentlich gar nicht so schwer, Abwehr zu spielen. Ich glaube, ich bin eher derjenige, der ein bisschen mehr kämpft mit dem Gegenspieler. Er ist einer, der einfach schon aufgrund seiner Erfahrung die Dinge extrem clever macht, stellt sich manchmal so hin, um dem Gegner Sachen zu zeigen, macht es dann im letzten Moment zu und hat so dann natürlich extrem viele Ballgewinne und liest ansonsten auch das Spiel ziemlich gut. Und das kommt mir natürlich sehr, sehr zugute. Dazu kommt, dass wir uns auch außerhalb vom Feld ab der ersten Sekunde extrem gut verstanden haben. Nach dem Testspiel, was wir da schon hatten gegen Großwallstadt, hat er gesagt, dass er schon froh ist, dass er jetzt nicht mehr gegen mich spielen muss, sondern dass man jetzt so einen, der auch dann gerne mal hinlangt, selber in der Mannschaft hat. Und deshalb, wie gesagt, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Er hat von Anfang an viel mit mir gesprochen, aber auch Sebastian hat mich da im Trainingslager schon zur Seite genommen, hat mir Dinge gezeigt, die schon gut sind, aber die er von mir auch noch sehen möchte, was noch besser werden kann oder soll. Und das hat sich bis jetzt in den ersten Spielen sehr, sehr gut eingependelt. Und deshalb bin ich da sehr, sehr froh, dass ich da auf der einen Seite mit Olle einen habe, der das schon längere Zeit auf hohem Niveau macht. Und auf der anderen Seite habe ich Kohli, den ich natürlich jetzt auch schon von der Nationalmannschaft kenne. Da hat man sich jetzt nicht ganz so viel drauf oder großartig verändern müssen, weil man zusammen schon die eine oder andere Einheit zusammen hatte. Und auch das funktioniert mittlerweile schon echt gut. Klar, habe ich immer mal wieder noch so das Gefühl, okay, irgendwas passiert und am Ende machen sie das dann zu. Aber das ist für mich dann auch wieder so ein Lernprozess zu wissen, okay, in den Situationen wird es dann doch so und so gelöst und man braucht einfach das nötige Vertrauen und das haben wir gerade in jedem anderen.
6-0 Punkte, zweiter Platz, eins von zwei Teams, das komplett ungeschlagen ist in der Liga. Was sagt man dazu?
Ja, wie gesagt, Stand jetzt ein sehr, sehr gelungener Saisonstart. Hätten vielleicht nicht viele von uns erwartet. Aber wie gesagt, wir wussten auch, okay, wir haben eine super Mannschaft. Klar sind ein paar neue mit dabei, auch auf wichtigen Schlüsselpositionen, dass ich das alles erstmal einfinden muss. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt in den ersten Trainingseinheiten schon sehr, sehr gut hinbekommen. Und wie gesagt, was glaube ich vor allem extrem wichtig ist, ist dieser Spaß, den wir zusammen haben. Und egal mit wem man nach dem Spiel spricht, alle sagen das, dass man das extrem sieht, wie viel Spaß wir zusammen haben, wie wir das genießen, zusammen auf der Platte zu stehen, zusammen für diesen Teamerfolg zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon auch so dieser Hauptgrund, wieso der Saisonstart für uns bis jetzt so gut gelaufen ist.
Zweimal warst du jetzt dann in der SAP-Arena im gelben Trikot, wie ich sagen möchte, im richtigen, im schönen Trikot. Wie war es für dich? Du kennst die SAP-Arena ja immer nur als gegnerische Halle.
Ja, also deshalb, man hat die Halle natürlich viel lieber hinter sich als gegen sich. Das steht natürlich außer Frage. Das erste Spiel fand ich etwas angenehmer, da habe ich das Badische Lied nicht gehört. Jetzt vor dem letzten Spiel, als wir rausgelaufen sind, vor dem Ding, da kam dann gerade so diese Strophe, der Schwab muss raus. Da muss ich dann schon wieder schmunzeln. Aber ich glaube, wenn ich so weiterspiele, dann gilt es hoffentlich für Tim und mich zum Beispiel nicht.
Es ist keine offizielle Strophe, das ist dir klar, oder?
Ja, aber auch eigentlich. Kohli zum Beispiel. Kohli, der reibt mir das auch immer unter die Nase.
Ja?
Singt dann auch immer, der Schwab muss raus, extrem laut.
Und er ist ja noch nicht mal Badener.
Ja, aber trotzdem. Also aber er ist jetzt auch schon lang Teil des Löwenrudels und da läuft das Lied halt. Aber nee, also wie gesagt, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen ausklammer, muss ich sagen, bin ich mit den Auftritten, die wir bis jetzt hatten oder die ich hatte, bin ich sehr, sehr happy. Wie gesagt, am Ende steht der Teamerfolg über allem und jetzt haben wir zwei Heimsiege herum gegen sehr, sehr starke Gegner. Und deshalb können wir damit alle absolut zufrieden sein.
Also eigentlich müsste der die Originalstrophe sehr entgegenkommen, die ja frisch auf heißt.
Ja, das stimmt allerdings.
So, aber geil, dass das bei euch ein Thema ist, das finde ich schon wieder witzig. Es ist am Ende, ich bin ja auch kein gebürtiger Badener. Der Verein hat seine Wurzeln im Badenerland und ich find's prinzipiell, man kann ja, finde ich, über die Hymne so denken, was man möchte. Ich find's einfach einen geilen Moment, weil das nochmal so ein Einschwören ist. Ne? Die Arena ist dunkel, die Handylichter sind alle an und alle haben irgendwie Bock einfach auf diesen Moment auch. Finde ich dann schon auch schön, aber das Badener Lied an sich, also ich kann natürlich alle Strophen, beziehungsweise nicht alle, ich habe nämlich jetzt gelernt, und das können wir mal kurz ein Chatspiel draus machen, was glaubst du, wie viele Strophen gibt's vom Badener Lied? Schätz mal.
Sieben.
Sieben? Also es ist ungeprüft. Ich habe am Wochenende von jemandem, der sich damit befasst hat, gelernt, es gibt 1300 Strophen.
Wie viel? 1300?
Ja, weil irgendwie gefühlt jedes Dorf dann irgendwann mal auf diese Melodie seine eigene Strophe kreiert hat. Es gibt irgendwie 1300 Strophen.
Also wenn du das mal in voller Länge spielen würdest, dann würden wir jetzt noch im Einlauftrakt stehen und würden noch so immer das badische Lied hören.
Aber die Handylichter werden nicht mehr an, weil die Akkus dann alle leer sind.
Das stimmt und das sehen wir ja leider auch nicht
hinten. Ja, das ist
so dieses große Ganze sehe ich ja dann nicht. Ich habe ja dann nur die Strophe gehört und da muss ich dann vor dem Spiel schon kurz
spielen. Ja, man bekommt tatsächlich also die Einlaufshow als Spieler siehst du nur komplett, wenn du als Gast da bist. Dann stehst du da, läufst da ein, stehst da rum, guckst du den Trailer an, weil ich bin, also in meinen Augen haben wir die attraktivste Einlaufshow der Liga. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Wenn da das richtig schön losgeht mit dem ganzen Feuer. Ich bin ja jedes Mal froh, dass noch alles steht, wenn wir mit unserer Feuershow durch sind.
Es ist natürlich auch wichtig, ansonsten könnten wir danach schlecht spielen. Aber so, wie gesagt, ich glaube, du machst da natürlich auch einen riesen Job dazu.
Mit dem Feuer mache ich nichts.
Ja, nee, aber trotzdem, deine Stimme, die vollendet es natürlich dann ja auch, weißt du ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe ja den Trailer dann auch nur... als es die Löwen auf YouTube hochgeladen haben, habe ich mir den mal angeschaut und muss sagen, das ist schon ein sehr, sehr cooles Teil.
Ja, den Zehner für die Einschleimereien kriegst du dann später von mir. Das passt. Ich meine, wir haben ja immerhin haben wir ja auch schon mal auf derselben Seite gestanden als Hallensprecher und Spieler, wenn du für die Nationalmannschaft unterwegs bist. Also so ganz ungewohnt ist es ja nicht, dass ich auch deinen Namen gerne mal positiv ausgesprochen habe.
Schön zu hören.
So, du, wir reden ja später auch nochmal ein bisschen über dich und über deine Gedanken zum Wechsel und Co. Um dem schon mal vorzugreifen, also wenn es einen Spieler gab, bei dem ich schon seit Jahren darauf warte, dass er ein gelbes Trikot anzieht, dann bist das du. Aber wie gesagt, das sprechen wir später. Lass uns doch mal kurz generell über die Liga sprechen. Ich fand es sehr überraschend, gestern vor allen Dingen, Berlin verliert in Hannover, Magdeburg verliert daheim gegen Kiel, Gummersbach auch schon zum zweiten Mal. Wie siehst du die Lage der Liga? Wird es vielleicht wirklich mal von Platz 1 bis, sagen wir mal, 6, vielleicht 8, vielleicht endlich mal die spannendste Liga aller Zeiten?
Ich glaube nicht nur, dass es dann da oben so spannend sein wird. Ich glaube, wenn es da oben so spannend sein wird, wird es unten ähnlich sein. Wie gesagt, also gefühlt habe ich seit Jahren nicht mehr so diese sehr, sehr gute breite Masse gesehen. Also das heißt, von Jahr zu Jahr werden die Mannschaften alle vom Gesamten her immer stärker. Und es gibt nicht mehr diese Spiele, wo man sagt, okay, man fährt jetzt zu einem Aufsteiger und gewinnt locker lässig. Die Spiele gibt es nicht mehr. Ich glaube, wenn man jetzt nur mal guckt, letztes Jahr, Eisenach war so ein absolutes Paradebeispiel. Da ist keine Mannschaft gern hingefahren. Mhm. Und von daher kann es schon gut sein, dass es so ist. Wenn man schaut, du hast gerade gesagt, Gummersbach ist nicht so gut reingekommen. Gummersbach hat dafür in Hannover gewonnen, die jetzt Berlin geschlagen haben, den letztjährigen Vizemeister. Also auch eine absolute Spitzenmannschaft. Das sagt schon einfach aus, wie breit oder wie gut die ganzen Mannschaften schon auch sind. Und vor allem auch die Mannschaften, die den Anspruch haben, ums internationale Geschäft mitzuspielen. Und da hat es natürlich ganz schön viele. Und am Ende ist es dann vielleicht schon auch mal so ein bisschen die nötige Tagesform oder ein nötiges Quäntchen Glück, was man braucht, um am Ende erfolgreich zu sein. Und deshalb ist es schon auch gerade so für die Zuschauer sehr zu wünschen, dass es wieder von A bis Z eine sehr, sehr spannende Liga wird.
Wenn man bei den Gegnern ist, gegen die man irgendwie ungern spielt, weil sie einfach auch immer so eine Art Wundertüte sind, finde ich, von Tag zu Tag, dann sind wir auch ganz schnell bei Leipzig. Euer nächster Gegner. Wie siehst du das Spiel? Könnte ein rasantes Spielchen werden. Viel Tempo auf beiden Seiten.
Ja, absolut. Dazu kommt natürlich, dass Leipzig die letzten Jahre immer extrem heimstark war und extrem wenig Spiele zu Hause verloren hat. Das heißt, es wird für uns keine einfache Aufgabe. Wir können uns nicht auf den Ergebnissen, die wir bis jetzt hatten, ausruhen. Davon können wir uns nichts kaufen. Das nächste Spiel geht jetzt wieder bei 0-0 los und es wird mit Sicherheit für uns ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Du hast gesagt, sehr, sehr tempovoll, vielleicht auch ein bisschen rasant. Und da wird es für uns vor allem darauf ankommen, dass wir trotzdem auch so ein bisschen das Tempo steuern. aber trotzdem auch nicht nur auf die Bremse drücken. Ansonsten würden wir uns da selber so ein bisschen unsere eigenen Stärke berauben mit dem Tempospiel. Und da wird es dann am Ende schon auch auf eine gute Mischung drauf ankommen, dass wir selber übers Tempospiel erfolgreich sind, aber auch so ein bisschen das Tempospiel von Leipzig einbremsen und dann am Ende trotzdem, wie gesagt, aus einer guten Abwehr dann auch, wie gesagt, mal einfach im normalen Angriff auch da wieder einen guten und sicheren Ball spielen. Das wird da extrem wichtig sein, um am Ende zwei Punkte mit nach Mannheim zu nehmen.
Das wäre sehr, sehr cool. Du warst direkt schon wieder im Einsatz, einen Tag nach dem Melsungen-Spiel. City Cleanup mit Partnern, Mitarbeitern, Junglöwen und Fans durch Mannheim und sauber machen. Wie war es für dich?
Ja, ich muss sagen, war ein cooles Event. Man sieht schon auch, dass viele Leute nicht immer unbedingt so viel Acht auf unsere Umwelt geben. Häufig werden da einfach Abfälle einfach zum Teil auch einfach gefühlten Meter neben die Mülleimer geschmissen, was natürlich nicht sein soll, oder auch einfach so einfach irgendwo mitten auf den Park schmeißen. Und das gehört sich einfach nicht. Und da muss ich sagen, war das ein sehr, sehr cooles Event. Jon und ich müssen sagen, waren auch sehr, sehr froh, dass da sich so viele Fans dran beteiligt haben und uns geholfen haben. Und so war das dann, glaube ich, rundum gelungener Tag.
Nochmal letzter Punkt zu Samstag. Ich habe mir sagen lassen, du bist unser neuester, bester Kunde bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ganze Familie war da, Fanshop leer gekauft. Ich glaube, 14 oder 15 Tickets. Wie wichtig ist dir sowas?
Sehr wichtig. Ich glaube, alle, die mich kennen, du hast ja vorher gesagt, es geht ja nachher auch so ein bisschen darum, wieso ich mich für den Wechsel für die Löwen entschieden habe. Ich glaube, jeder, der mich kennt oder so ein bisschen verfolgt hat, weiß um die Leidenszeit, die ich hatte, um die schweren Monate, die ich hatte. Und egal, wie schwer es war, meine Freunde, meine Familie, die stehen immer hinter mir, die haben mich immer extrem unterstützt. Und es bietet mir einfach, so eine sichere Base, die ich einfach brauche, um mich wohlzufühlen. Und deshalb gibt es immer ein gutes Gefühl, wenn ich aus der Heimat so viel Unterstützung bekomme. Vor allem dann auch nicht nur über Nachrichten oder Anrufe, sondern dann auch direkt vor Ort in der Halle. Ich glaube, in Bietigheim waren es auch 8 Karten, die ich bei Sarah bestellt habe. Dazu kamen noch viele andere, die dann nachträglich sich noch Karten geholt haben. Und es bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel.
Also machen wir bald eine Loge auf für Familie Heimann, oder sind es dann doch nicht genug für?
Also ich glaube, wenn es darum geht, dann würde ich die Loge auf jeden Fall voll bekommen. Habe es jetzt auch schon von ein paar Kumpels, habe ich jetzt auch schon mal die Nachricht bekommen, ob ich nicht mal hinbekomme, irgendwie hier eine Loge zu besorgen. Da habe ich gesagt, muss ich mal fragen. Und dann gab es erst mal hier das Thema, ob ich sowas nicht extra in Vertrag habe reinschreiben lassen, dass es bei einem Heimspiel eine Loge für meine Kumpels gibt. Da habe ich natürlich gesagt, das habe ich jetzt natürlich nicht. Muss ich vielleicht auch mit Holger ein bisschen nachverhandeln. Also wie gesagt, da ist der Zuspruch aus der Heimat ist sehr, sehr groß.
Stark. Und
wie gesagt, ich glaube, wenn es am Ende drauf ankommt, dann würde ich auf jeden Fall genug Leute für eine Loge zusammenbekommen.
Ja, bei uns sind ja tatsächlich alle Logen immer ausverkauft. Das ist ja tatsächlich Wahnsinn. Also was wir da an Businesskunden in der Arena haben, das ist schon sehr, sehr krass. So, jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen, die hochjournalistischen Fragen. Und wenn ich jetzt lese, von wem die erste Frage kommt, dann bin ich mal gespannt, wie hochjournalistisch die ist. Die kommt nämlich von Yannick Kohlbacher.
Löwen fragen Löwen.
Lieber Basti, jetzt hast du ja auch schon den Angelschein ein paar Jährchen und unsere Gewässer mit mir zusammen auch schon ein bisschen erkundet. Gib mal ein kurzes Fazit bitte und erzähl uns natürlich auch, wie dein erster Angeltrip an den Rhein war. Wir können ja alle froh sein, dass du überlebt hast.
Was ist denn da los?
Ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt schon mehrmals mit dem Cody angeln. Wie er gerade gesagt hat, habe ich während Corona meinen Angelschein gemacht, weil ich früher auch immer mal wieder mit meinem Papa angeln war. Und es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und während Corona hat mich dann mein alter Mannschaftskollege Till Herrmann gefragt, er wollte den machen, aber nicht allein. Und da habe ich gesagt, okay, ich war früher mit meinem Dad angeln. Ich würde dich dabei unterstützen, wir machen den Angelschein zusammen. Und hab dann natürlich auch während der Nationalmannschaft immer schon viel mit Kohli gesprochen über das Angeln, weil man ja dann natürlich auch weiß, dass er da ein absoluter Pro ist. Ja. Und hab mich dann natürlich da auch mal so ein bisschen mitgenommen, hat mich da so der richtigen Angelei, wie er es jetzt nennen würde, so ein bisschen näher gebracht. Und waren dann mehrmals angeln und hatten da auch immer positiven Fangerfolg und hatte mich einmal mit dann reingenommen. Ja, wie soll ich sagen, wir sind da dann an rein, dann war erstmal, das Wetter war nicht ganz so toll, war etwas windig, hatte ich nur meine Sneaker dabei, hat er gemeint, falsches Schuhwerk, hat mir dann sein zweites Paar an Wanderschuhen gegeben, das hat dann zum Glück auch gepasst. Dann sind wir erstmal hier gefühlt durch Büsche durchgegangen, wo ich dann natürlich eh schon etwas überfordert war mit den langen Routen in der Hand und dann überall die Dornen und Brennnesseln und habe das dann auch noch relativ gut gemeistert. Und dann geht's ja da auf diese Buhnenfelder vor, also diese Steinbänke, die ins Wasser ragen. Und das sind die Steine natürlich sind ziemlich wackelig. Dann sind die zum Teil, wenn Hochwasser ist, sind die unter Wasser und dann ist ein bisschen Moos drauf oder ein bisschen Schlamm. Und dann, wie gesagt, hat es irgendwann auch noch angefangen zu regnen und dann waren die auch noch rutschig. Und Kohli kennt mich mittlerweile auch. Ich bin, was das angeht, ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch und zum Teil manchmal auch so ein bisschen schreckhaft. Und habe dann da gefühlt jedes Mal eine halbe Stunde gebraucht, um davor zu laufen. Gefühlt auf allen Vieren mit Händen und Füßen davor gekrappelt, dass ich mir ja nichts breche. Und Kohli dann gefühlt jedes Mal immer eine Viertelstunde auf mich warten müssen. Hat sich da dann gefühlt immer halber bepisst vor Lachen. Ich war am Ende nur Gott froh, dass ich da wirklich heil rausgekommen bin und am nächsten Tag da in Bietigheim gesund auf der Platte stehen konnte. Ansonsten hätte mir der Sebastian wahrscheinlich einiges an den Kopf geworfen, wenn ich ihm gesagt hätte, okay, ich hätte mich beim Angeln verletzt. Deshalb bin ich froh, dass ich das überlebt habe und habe zu Kohli dann natürlich auch gesagt, dass er mich da gerne das nächste Mal rauslässt und hat gesagt, ja gut, was machst du, wenn ich dich einlade? Habe ich gesagt, ja gut, dann warte ich halt 4 Stunden am Auto, bis du wieder da bist. aber wie gesagt, ansonsten hatten wir bis jetzt sehr, sehr schöne Angelausflüge zusammen und bin sehr mir sicher, schön, dass da auch noch einige dazu kommen werden.
Überragend. Also, boah, ja, ich kann es aber nachvollziehen, ehrlicherweise. Yannick ist, was das angeht, ja dann eher ein Draufgänger als ein Normalo.
Ja, weil was hat er zu mir gesagt? Er hätte so eine Bergziege werden sollen. Gefühlt bei jedem Hang da hochklettert und er dann auch noch so das Handy in der Hand, gefühlt Sprachnachrichten gemacht, nicht mal hingeguckt, wo er läuft. Klar, natürlich auch schon deutlich mehr Erfahrung, was das angeht, als ich das zum ersten Mal gemacht hat. Und da muss ich sagen, war ich am Ende dann schon froh, okay, dass ich da jetzt nicht irgendwo auch dann mal so zwischen die Steine getreten bin, wo man sich dann irgendwie mal Sprunggelenk verdreht oder so.
Ja,
wie gesagt,
auch so
mit meinen ganzen Verletzungen war ich da eher etwas vorsichtig und bin froh, dass das alles gut gegangen ist.
Bitte genau so weitermachen. Schön vorsichtig sein, wir brauchen dich. Dann haben wir eine Frage von deinem Mit-Neuzugang, sage ich mal, von Ivan Martinovic.
Grüß dich, Basti, mein Lieber. Meine Frage an dich lautet, wer ist der beste Deutschrapper aller Zeiten?
Da kennst du dich aus, oder was?
Ja, also ich muss sagen, ich höre Musik ziemlich viel. Aber Ivan möchte da jetzt natürlich auf Raf Camora raus. Weil wir sind ja Zimmerkollegen, der Ivan und ich. Mhm. Und im Trainingslager lief das Lied Into the Dark von Raf Camora, lief gefühlt 4-mal vorm Aufstehen, dass er da genügend Energie hat, um in den Tag zu starten bei 2 Trainingseinheiten bei 30 plus Grad. Und deshalb muss ich sagen, habe ich mich da am Ende von ihm auch so ein bisschen positiv anstecken lassen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch noch sehr, sehr gute andere Deutschrapper, zum Beispiel mit Apache oder so, wo man natürlich auch sehr, sehr viele Lieder kennt.
Also er hat dich auf diesen Pfad gebracht, oder was?
Ja, ich kannte das Lied, aber habe es noch nie so oft gehört wie in dieser einen Woche und gefühlt hat man es danach dann schon halber auswendig gekonnt. Und wie gesagt, ist ja so ein bisschen auch noch so ein bisschen mit Falco zusammen. Ja, schon ein cooles Lied.
Okay. Lulle 3 fragt, was ist dein Lieblingsgericht?
Ja, gibt's viele. Also ich esse gerne Italienisch, ich esse aber auch mal gerne einen Döner. Schwäbisch natürlich auch sehr, sehr.
Maultasch.
Ohne Maultasche, Spätzle, Schnitzel, Rostbraten. Gibt's natürlich extrem viel, aber jetzt zu sagen, okay, ich habe ein absolutes Lieblingsgericht, das gibt's glaube ich nicht.
Okay. Kuhn 0110 fragt, welches Amt hast du innerhalb der Mannschaft?
Innerhalb der Mannschaft bin ich mittlerweile für Harz und Öl verantwortlich.
Ah, okay. Dann fragt er in Löwen Anni, deswegen habe ich es gerade noch nicht gefragt, welche Musik hörst du gerne?
Wie gesagt, ich höre gerne die aktuellen Lieder, die es so in den Charts hat. Aber natürlich, wenn man Radio hört, dann kommen natürlich auch immer mal wieder ein paar Klassiker, das heißt 80er, 90er, 2000, hat es natürlich auch viele gute Lieder, die dürfen natürlich auch, wenn man dann mal außerhalb von der Halle mal ein bisschen was trinken geht, die da dann natürlich auch nie fehlen dürfen, um einen gelungenen Abend zu haben.
Was sagst du zur Musikauswahl im Team, zum Beispiel in der Kabine? Das ist nämlich der zweite Teil der Frage.
Bis jetzt muss ich sagen, das ist sehr, sehr gut. Ich weiß, als Kohli letztes Jahr zum Beispiel noch Kassenbad war, gab es zum Beispiel die Regel, wenn sich jemand über die Musikauswahl beschwert, dann muss der Kabinen-DJ dafür zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr das auch gibt. Aber so wie man Kohli dann natürlich einschätzen kann, bin ich mir sicher, auch wenn ihm was gut gefallen hat, hat er sich dann natürlich für die Mannschaft geopfert und hat gesagt, ah, die Liedauswahl ist heute leider nicht so gut, da werden halt ein paar Euro für die Mannschaftskasse fällig. Aber bis jetzt muss ich sagen, alles dabei, Schlager, skandinavisch, spanisch, aber okay, auch, glaube ich, gefühlt mal so ein paar türkische Beats, die da dabei waren. Also da ist wirklich alles mit dabei und wie gesagt, vielleicht spielt auch das so ein bisschen eine Rolle, dass wir als Mannschaft so viel Spaß haben.
Aber wer ist denn aktuell Kabinen-DJ?
Also eigentlich, soweit ich es weiß, ist Jon. Ah, Jon dafür verantwortlich. Okay. Aber manchmal nimmt er auch nur die Box mit und dann macht Olle Musik oder mal Apfel oder Steven. Also gefühlt machen es meistens so die Skandis, aber bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden damit.
Sehr gut. Paula fragt, wer war dein sportliches Vorbild in deiner Kindheit?
Ui, also ich würde jetzt mal sagen, bei den Handballern war auf jeden Fall Nikola Karabatic ein absolutes Vorbild. Aber auch dann, als man etwas älter wurde und der junge Domagoj Duvnjak dann nach Deutschland kam, das war natürlich schon geil, den zuzuschauen. Und wenn man jetzt auch schaut, in welchem Alter die immer noch spielen und das zum Teil auch immer noch auf absolutem Weltklasse-Niveau, ist es natürlich schon Wahnsinn. Die auf ihre Körper geachtet haben, ist natürlich schon Wahnsinn. Und wie gesagt, gerade wenn man jetzt dann schon selber den einen oder anderen Rückschlag hatte, weiß man selber, wie wichtig es ist, sich um seinen Körper zu kümmern und zu sorgen. Und deshalb muss man da absolut den Hut ziehen, dass man in dem Alter dann noch auf absolutem Spitzenniveau spielen konnte. Und es dann auch halt nicht nur über 2-3 Jahre, sondern gefühlt über 10, 15, 20 Jahre. Das ist schon Wahnsinn.
Wie war es denn dann für dich, dass du ja quasi mit einem absoluten niederschmetternden Ergebnis die Karriere von Nikola Karabatic mit beendet hast?
Also in dem Moment hat man das ja gar nicht so wirklich wahrgenommen gehabt. Man hat sich ja erstmal so drüber gefreut, dass man jetzt als deutsche Handballnationalmannschaft das Halbfinale erreicht hat. Und erst als man dann 5 bis 10 Minuten nach dem Spiel so ein bisschen Spalier da gestanden ist für Karabatic, hat man dann schon auch gesehen, okay, da geht jetzt wirklich eine absolute Weltkarriere zu Ende. Das ist natürlich schade. Ich glaube, es gäbe mit Sicherheit auch noch viele weitere Generationen, die jetzt vielleicht auch jetzt erst zum Teil auf die Welt kommen, die mit Sicherheit auch gerne dann irgendwann mal einen Nikola Karabatic hätten live spielen sehen wollen. Aber wie gesagt, irgendwann macht es der Körper dann halt natürlich auch nicht mit. Und heutzutage ist ja das Gute, man kann ja durch Internet und Fernseher, was da alles zum Teil gespeichert wurden an Spiele, kann man die Spiele dann natürlich mit Sicherheit auch noch in 20, 30, 40, 50 Jahren anschauen. Und auch da kann man dann natürlich noch viel von solchen absoluten Weltklasse-Athleten lernen.
Ich glaube, im Handball ist eine der Sportarten, bei denen die Diskussion um den Größten aller Zeiten gar keine Diskussion ist. Also ich frage das immer mal wieder Leute und also ich sag mal so, 95% der Leute sind sich einig, dass Nikola Karabatic mit Abstand der Beste aller Zeiten ist. Und ich meine, seine Titelsammlung alleine gibt ihm ja auch absolut recht. Also wenn der sich alle seine Medaillen um den Kopf hängen würde, dann hätte der Nackenprobleme. Und zwar derbe. Also der ist schon krass. Also ich war zum Beispiel wirklich auch sehr froh darüber und habe mich übel darüber gefreut, dass ich als Hallensprecher sein letztes Spiel auf deutschem Boden in Dortmund machen konnte. Und fand es auch vom DHB super geil, dass die sogar ein Video geschnitten haben und so, um ihm diesen Bahnhof praktisch dann auch zu bieten. Ich finde, das hat sich ein Spieler, der auch so lange in Deutschland gespielt hat und ja hier die HBL ja auch so krass geprägt hat, auch einfach echt verdient. Also war ich ganz, ganz großer Fan von und ja, ist jetzt schon schade, dass es vorbei ist mit seiner Karriere. Aber ja gut, der war auch im hohen Alter immer noch ein unangenehmer Gegner, also sportlich gesehen.
Also wie gesagt, ich glaube, es gab wahrscheinlich keinen Moment, in dem man als Gegner ihm gerne gegenüberstand. Das ist so ein Spieler, den hat man natürlich immer viel, viel lieber in seiner Mannschaft. Auch dann gerade zum Ende, was der alles schon erlebt hat in seiner Karriere, den hat nichts mehr aus der Ruhe gebracht. Gefühlt immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Ich weiß noch, bei der EM hat Alfred mal gesagt, der kann nicht mehr so gut werfen. Und dann hat er uns, glaube ich, in der Gruppenphase 5 oder 6 Dinger da eingeschweißt, wurde Spieler des Spiels. Und da sieht man dann schon auch, okay, klar, er hat jetzt vielleicht nicht mehr so die absolute Power und die Schnelligkeit. Aber was der dann alles schon erlebt hat, wie er das dann alles gefühlt in seinem Kopf gespeichert hat und dann gefühlt in jeder richtigen oder in jeder Situation die richtigen Entscheidungen getroffen hat, das ist natürlich schon Wahnsinn. Und wie du es jetzt gerade auch gesagt hast mit dem Video, das ist natürlich einfach ein Respekt, den er sich über die Jahre erarbeitet hat und den hat man dann natürlich auch gern, den nötigen Respekt entgegengebracht. Da war das dann natürlich für ihn, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr schöner Abschied, den er da in Dortmund hatte.
Das glaube ich auch. Wir kommen zur Frage von Ina. Ina will wissen, welcher dein bester Bro aus der Nationalmannschaft ist. Der Bro.
Also ich glaube schon, dass ich mich in der Nationalmannschaft am besten mit Kohli verstehe.
Mhm. Nachi fragt, was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Lieblingsland habe ich gar nicht. Hauptsache, das Meer ist schön angenehm und die Temperaturen sind hoch.
Okay. Dann haben wir eine Frage von Jens Schöngard. Da lachst du schon.
Es kann nichts Gescheites sein.
Oh. Ja, geht eigentlich. Ich tippe ja auf einen Insider. Prinzenrolle oder Knoppers? Will er wissen.
Ja, Prinzenrolle, ganz klar.
Hat das einen Hintergrund?
Ich hab mir immer häufig Prinzenrolle gekauft. Finde ich einfach geil. Ist einfach lecker. Also wie gesagt, wenn es irgendwie Süßigkeiten gibt, dann immer Schokolade. Am liebsten Rittersport Alpenmilch, die hellblaue, quadratisch praktisch gut. Aber wenn es dann auch mal ein bisschen was anderes sein darf, mit Schokolade, dann natürlich Prinzenrolle.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Serjan hat eine Frage gestellt. Offensichtlich ist er dir über den Weg gelaufen. Mit wem warst du beim Scooter-Konzert und wer hat das organisiert?
Dann möchte er jetzt von mir wahrscheinlich nochmal ein Dankeschön hören und ein Lob. Hilft immer mal wieder in der Porsche Arena oder in Stuttgart bei verschiedenen Events aus. Mhm. Und hat dann für uns Karten besorgt. Also ich war mit meinen alten Mannschaftskollegen, mit dem Franco und mit dem Till Hermann, wir waren und Sergio hat uns dann natürlich da auch begleitet und hat uns da super Plätze organisiert. Ja. Und von daher muss ich sagen, hatte da zur Ausnahme mal einen super Job gemacht.
Die Badener würden sagen, die Schwabesegel halten zusammen, wenn es um Scooterkarten geht.
Ja, yeah, absolut. Aber ich muss auch sagen, war schon ein geiles Konzert.
Scooter fehlt mir noch auf meiner Liste, habe ich noch nicht gesehen. Aber du wirst feststellen, dass du jetzt nicht mehr nach Stuttgart in das Ding da fahren musst, sondern in der SAP Arena ist alles geboten für dich und da wirst du sicherlich auch immer Karten bekommen.
Ja, schauen wir mal.
Ja, also ich habe letztes Jahr Backstreet Boys in der SAP Arena gesehen, das war mega geil.
Das glaube ich.
90er ist dein Ding? Ja.
Ja, wie gesagt, höre ich auch immer gern mal wieder. Und wie gesagt, wenn du dann auch mal feiern bist, dann kommen natürlich auch mal die Backstreet Boys. Und ja, das sind am Ende so Liedtexte, die kann fast jeder schon auswendig. Und da wird dann natürlich, wenn der Pegel dann natürlich auch passt, dann natürlich ordentlich mitgegrillt von allen Seiten.
Ist halt für mich irgendwie so krass, wie jung ihr alle seid. Das ist Wahnsinn. Ich bin einfach 11 Jahre älter als du. Ich habe gerade mal geguckt, 98er Baujahr. Oh Gott, ey. Weil wenn ich 90er höre, dann ist das ja für mich halt Kindheit so, ne? Da war ich irgendwie zwischen 5 und 10 irgendwie und habe das natürlich alles auch noch richtig miterlebt. Ach, aber ist ja schön, wenn sich die jungen Kerls für die Rhein-Neckar-Löwen entscheiden. Darüber sprechen wir nämlich jetzt als nächstes. Wir wechseln als letztes die Kategorie und wollen dich dann ein bisschen privat kennenlernen.
Löwen privat.
Ja, Löwen privat. Wir gehen auch direkt ans Eingemachte. Basti oder Basti?
Basti.
Basti, okay. Schwäbisch, lustig. In der Vorbereitung hätte ich dich tatsächlich aufs Badener Lied angesprochen. Brauchen wir aber nicht mehr. Wissen wir jetzt, wie sich das für dich anfühlt. Dass du nicht direkt in Flammen aufgegangen bist, war also alles.
Kann man so sagen, ja.
Also ich meine, die Frage ist eine Proforma-Frage, weil im Endeffekt bringe ich damit nur das Gespräch in Gang, weil ich die Antwort kenne. Wie wichtig ist dir Heimat?
Sehr wichtig.
Das heißt, ich gehe richtig in der Annahme, wenn nichts allzu Krasses passiert wäre, dann wärst du keiner gewesen für Kiel, für Flensburg.
Ja, also wie gesagt, ich brauche ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, habe mich mit verschiedenen Vereinen unterhalten, habe viel abgewogen. Ich bin nicht einer, der einfach irgendwelche Schnellschussentscheidungen wagt, sondern der alles auch gut überdenkt, der vielleicht auch mal die eine oder andere Nacht drüber schläft und dann auch viel auf den Bauch hört. Und am Ende muss ich sagen, so wie es jetzt gelaufen ist und wie jetzt auch die ersten Tage hier waren, bin ich mittlerweile sehr, sehr froh, ein Löwe zu sein. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und wie gesagt, dazu kommt natürlich, dass ich hier unten auch so ein bisschen aus der Region komme. Ich würde jetzt nicht sagen aus dem Badischen, aber dass ich als Heilbronner schon auch hier unten heimisch bin und meine Eltern sehr, sehr nah um die Ecke habe und das bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel, dass man dann auch mal schnell einfach zu Geburtstagen oder zu Familienfeiern dann auch mal schnell daheim ist oder auch andersrum, dass die Leute dann schnell mal zu den Heimspielen hergefahren sind. Und das bedeutet mir natürlich nochmal sehr, sehr viel. Und so habe ich jetzt natürlich am Ende zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können.
Weil ich erinnere mich an ein Gespräch in München im Hotel. Da haben wir uns zusammengesetzt. Und ich weiß noch, wie dieses Gespräch begonnen hat. Das war Yannick Kohlbacher, der zu mir gesagt hat, ey, Kevin, komm mal schnell rein. Wir müssen den Basti von den Löwen überzeugen.
Kann ich mich auch noch dran erinnern.
Und dann haben wir uns zu dritt unterhalten. Und ich hatte aber ehrlicherweise gar nicht so richtig das Gefühl, dass man dich noch überzeugen musste.
Ja, was heißt nicht überzeugen musste? Wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, dass ich zu Kohli einen sehr, sehr guten Draht habe. Der hat mich da auch schon extrem viel vollgelallt, wenn man das so wenn man das so nennen kann und viel auf mich eingequatscht. Und ich muss sagen auch, egal wer es dann am Ende war, zu dem Zeitpunkt war es dann natürlich auch nur Jenny, mit der ich da viel gesprochen habe, aber auch Sebastian, mit denen ich telefoniert habe, aber mit denen ich mich auch getroffen habe. Die haben alle, wie soll ich sagen, mir ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt und mir dann so auch die Löwen so dargestellt als Umfeld, in dem ich mich sehe, in dem ich mich sehr wohlfühlen kann. Und das werde ich brauchen, um Leistung zu bringen. Und ich glaube, das sieht man bis jetzt auch auf dem Platz, dass ich mich hier sehr, sehr wohlfühle.
Göpping ist ein geiler Verein, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mir gut vorstellen tatsächlich, dass man da sich auch ungerne von trennt oder dass man sich das schwer macht, sich da zu trennen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Löwen im Gesamtpaket der geilste Verein sind. So, also gerade bei uns im Südwesten kommt da halt einfach wenig dran. Und es war wirklich, also du bist mir ja jahrelang eigentlich auf den Keks gegangen. So.
kann man ja. Also, das nehme ich jetzt so positiv auf.
Ja, darfst du gerne machen, wenn du das magst. Weil du halt immer der Sack warst, der uns wirklich dann in der letzten Sekunde noch den Ausgleich, 2-3 Mal irgendwie. Das war ja schon vor allem, ich habe mich halt immer darüber geärgert, weil ich mir dachte, meine Güte, jeder in Timbuktu weiß jetzt, wer den Ball kriegt und wer uns das Ding jetzt reinschwartet. Und ich habe mich dann immer darüber geärgert, dass man das nicht verhindern kann. Deswegen fand ich jetzt im Übrigen relativ interessant, jetzt gegen Melsungen, wo wir zu dem Thema gerade mal kurz kommen, war Melsungen auch davon ausgegangen, dass du den Ball bekommst, als die Zeit abgelaufen war und Zeitspiel eigentlich auch schon rum war. Habt ihr dann da bewusst damit gespielt, dass Juri den Ball nimmt?
Ich habe danach zu Kohli gesagt, gib den nächsten Ball zu mir.
Okay, ja gut, es ist auch schief gelaufen. Ich glaube, es gab Schrittfehler von Juri abgepfiffen danach.
Also er ist natürlich auch gestoßen worden, macht dadurch dann natürlich den einen Schritt mehr. Ja. Aber ist natürlich dann schon auch für einen Gegner dann vielleicht was anderes, so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn jeder davon ausgeht, okay, der kriegt jetzt den Ball, auf einmal bekommt jemand anderes den Ball. Ja. Das ist natürlich kurz so eine Situation, die man sich vielleicht dann oder die man dann positiv nutzen kann, hat in dem Fall leider nicht geklappt. Bin mir sicher, beim nächsten Mal wird es dann vielleicht funktionieren oder vielleicht bekommt dann auch ich den Ball und schweißen dann wieder einen Knick oder Ivan oder wer auch immer. Aber wie gesagt, ich glaube, das war jetzt dann so aus dem schnell heraus hat Kohli das
also entschieden. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, eigentlich war ich immer der Meinung, dass es jahrelang also dass dein Wechsel zu uns ein bisschen überfällig war. Ich fand, dass du schon viel früher hättest zu uns kommen sollen, weil wir, glaube ich, der nächste Schritt auch, der nächste sinnvolle Schritt für dich gewesen wären. War es wirklich auch dieses Heimatgefühl in Göppingen oder dieses treue Gefühl, dass du gesagt hast, nee, ich möchte bei diesem Verein so lange bleiben, wie es irgendwie geht? Oder haben die Verletzungen da auch eine Rolle gespielt? Oder gab es einfach vorher keinen Kontakt? Weil das kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
An keinem Kontakt, daran lag es nicht. Es lag wirklich eher an mir und an meinem Bauchgefühl. Klar, da kamen natürlich Verletzungen dazu. Danach habe ich in Göppingen immer, wie soll ich sagen, sehr positiven Zuspruch bekommen, wurde da immer unterstützt auf allen Ebenen. Und da möchte man dann natürlich auch nicht die ganze Hilfe bekommen und danach dann einfach sagen, okay, danke, dass ihr mich fit gemacht habt, ich gehe jetzt. Da möchte man natürlich auch so dieses Vertrauen, was in eingesteckt wurde und die ganze Arbeit, da möchte man natürlich auch etwas zurückgeben und muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar darüber, wie jetzt alles auch im Nachgang gelaufen ist. Klar, hört sich jetzt erstmal scheiße an, aber auch die ganzen Verletzungen und alles Negative, was in den ganzen letzten Jahren war, hat dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich jetzt mittlerweile bin. Habe dadurch mental auch sehr, sehr viel gelernt, bin da deutlich stärker geworden, habe gelernt, noch mehr auf meinen Körper zu hören. Und auch die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Geschichte hat jetzt am Ende trotzdem auch dazu beigetragen, dass ich jetzt das Löwentrikot trage. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer bewusst die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ich möchte in Göppingen bleiben, hatte zu jedem Zeitpunkt eigentlich auch immer das Gefühl, dass ich eine super Mannschaft um mich herum habe, von denen ich sehr, sehr viel lernen kann. Nur mal ein paar Spieler zu nennen, Marcel Schiller, der auf links außen auch immer noch einer der Besten der Liga ist, Krešimir Kosina, Jakob Bagerstedt, auch zwei absolute Führungsspieler und Publikumslieblinge in Göppingen, von denen ich natürlich auch sehr, sehr viel lernen konnte. Dann hatte man auf der anderen Seite Rückraum rechts Jens Selz zum Beispiel eine Frage gestellt hat, aber auch Adrian Pfahl. Das heißt, ich hatte eigentlich immer wieder sehr, sehr gute, aber auch erfahrene Spieler um mich rum, die mir einfach immer in allen Situationen geholfen haben. Gerade in meinem ersten Jahr mit Jacques Rocher, schon Lars Kaufmann, zwei, die mich da unter ihre Fittiche genommen haben, zusammen mit Daniel Fontaine. Das heißt, ich hatte immer so dieses Gefühl, dass ich in Göppingen am richtigen Ort bin und bin auch dankbar für die 8 Jahre, die ich dort hatte, habe mich jetzt dann aber trotzdem am Ende aufgrund der ganzen Verletzungen jetzt auch nach meinem zweiten Kreuzbandriss einfach mal dafür entschieden, was Neues auszuprobieren. Vielleicht helfen mir andere Trainingsmethoden mehr. Man möchte auch wissen, wie andere Vereine arbeiten und einfach so dieser Klimawechsel, sich jetzt in einem neuen Umfeld mit einem neuen Trainer, einer neuen Mannschaft, sich neu beweisen zu müssen, sich sein Standing wieder neu zu erarbeiten. Das habe ich gesagt, okay, der Aufgabe, der Herausforderung möchte ich mich stellen und bin jetzt sehr froh, dass ich hier bin und die Herausforderung angenommen habe.
Jaco Schejum, den du angesprochen hast, der ja auch bei den Löwen eine bewegte Vergangenheit hatte. Das sind aber auch einfach wirklich Leute, ich glaube, da kann man auch einfach nur glücklich drüber sein, wenn man die im Laufe einer Karriere mal neben sich stehen hatte, von dem man auch einfach unheimlich viel mitnehmen kann, auch menschlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da geht es nicht nur darum, wie die Spieler sich auf dem Platz verhalten, sondern vor allem auch darum, wie sie außerhalb vom Platz sind. Und Jaco war menschlich ein ganz, ganz lieber Typ, hat sehr viel mit mir gesprochen gehabt, mir immer mal wieder Tipps gegeben, auch außerhalb vom Umfeld. Auch wenn es mal schwer war, hat er mich zur Seite genommen, hat gesagt, hier, er sieht es so und so, auch wenn es ein Trainer ein bisschen anders gesehen hat. Und gerade auf solche Führungskräfte hat man sich dann gerade als junger Athlet natürlich auch stützen können. Und deshalb muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich Jaco in meinem ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren zur Seite hatte.
Auch wenn du natürlich ein Gegnerspieler warst, haben wir alle sehr viel mit dir gelitten. In der dunkelsten Zeit, was die Verletzungen angeht, gab es da zwischendurch auch mal den Moment, wo du gedacht hast, okay, vielleicht bekomme ich gar nicht die Handballerkarriere, wie ich sie mir vorgestellt habe? Oder warst du eigentlich immer so optimistisch, dass du wusstest, ich kriege das irgendwie gehandelt?
Also ich muss sagen, bei meinem ersten Kreuzbandriss war das so. Da war das im ersten Moment wirklich eine Welt, die da für mich zusammengebrochen ist. Man wusste nicht, was auf einen zukommt. Früher hat man immer häufig gesagt, so ein Kreuzbandriss kann Karrieren beenden. Heutzutage muss man natürlich sagen, toi, 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 ist man da medizinisch schon so weit, dass es eigentlich mittlerweile fast schon leider Routine ist, dass Kreuzbandrisse im Profisport dazugehören, vor allem leider auch im Handball. Und für mich kam zu dem Zeitpunkt dann natürlich auch zugute die Corona-Pandemie. Hört sich jetzt blöd an, aber aufgrund dieser Corona-Pandemie ist dann die Saison abgebrochen worden. Und viele hatten dann dieses halbe Jahr handballfreie Zeit. Und das hat mir am Ende dann natürlich extrem geholfen, mich da dann wieder schneller reinzufuchsen, weil alle diese Pause hatten und sich erstmal wieder neu haben einstellen müssen oder einspielen müssen. Und das kam mir dann bei meinem ersten Kreuzbandriss natürlich sehr zugute. Und bei meinem zweiten Kreuzbandriss hätte ich am Anfang gar nicht damit gedacht, dass es einer ist. Als dann natürlich die Nachricht kam, würde ich natürlich lügen, wenn es mir, dass es mir nicht nahegegangen ist. Habe da mit Sicherheit auch die ein oder andere Träne daheim auf dem Sofa verdrückt in den ersten Tagen. Aber danach war für mich dann relativ schnell klar, okay, du hast es einmal geschafft, du schaffst natürlich auch noch ein zweites Mal. Und gerade als dann die OP rum war, das ist natürlich immer so diese erste große Hürde, die es zu meistern gilt. Und als sie dann positiv verlaufen ist, wusste ich, okay, jetzt kommt's wieder auf mich an, dass ich die Zeit, die ich habe, sinnvoll nutze, dass ich viel in meinen Körper reinstecke, auch wenn es hart wird, dass ich mich da durchbeiß, weil ich weiß, wofür ich es tue, und bin da wirklich auch jetzt, wie gesagt, immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich da mit dem Dieter Bubeck und mit dem Sebastian Debel da bei uns in Göpping super Athletiktrainer und super Physio zur Seite hatte, zusammen mit den Mannschaftsärzten Andi Bickelhaupt und Christian Grill, die mich da super unterstützt haben, mir dann auch, wie gesagt, Trainingspläne gegeben haben und alles dafür getan haben, dass ich da wieder fit zurückkomme. Und die haben, glaube ich, auch gesehen, dass ich trotz der schweren Leidenszeit wirklich alles dafür getan habe, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Und hatte natürlich auch immer dieses Ziel, klar, man möchte wieder der Alte werden, aber man möchte einfach wieder den Spaß mit den Jungs auf der Platte haben. Das ist natürlich das, was einem am meisten fehlt, wenn man da viel auf sich allein gestellt ist und dann häufig auch für sich alleine ist und dann trainieren muss. Ist natürlich immer leichter, wenn man da Trainingspartner hat, aber gerade so in diesen schweren Zeiten bleibt einem nichts anderes übrig, als den Kopf hochzunehmen und Gas zu geben, weil selbst wenn es am Ende dann für einen Profi-Handball nicht mehr reicht, man möchte ja dann natürlich auch im Alter keine Probleme haben, man möchte vielleicht auch irgendwann mal mit seinen Kindern einfach mal noch ein bisschen rumrennen können, einen Ball kicken können oder mit seinen Enkelkindern, und schon allein dafür, dass man wieder fit ist für den Alltag, lohnt sich das, da die ganze Arbeit reinzustecken. Und ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt nach wie vor immer noch meinem Hobby nachgehen kann und die Chance bekommen habe, nach wie vor mit meinem Hobby Geld zu verdienen.
Wie holt man sich denn dann dieses Selbstverständnis im Körper wieder zurück? Das ist ja, auch oft ein Thema, dass man natürlich in so eine Denke kommt, dass man vielleicht auch irgendwie ein Vermeidungsverhalten irgendwie in der Bewegung hat. Das ist bei dir jetzt nicht zu sehen.
Ja, also am Anfang schon. Das dauert immer, es hört sich blöd an, aber eigentlich braucht man immer so eine Schrecksekunde im Training oder im Spiel, wo auch immer. Dass man manchmal eine vor die Fresse gehauen bekommt und dann irgendwie blöd landet und vielleicht ein bisschen wegknickt und dann aber merkt, oh, okay, es hat gehalten, man hat keine Schmerzen, und dann aufsteht, und dann, wenn man über diese Schwelle gekommen ist, dann läuft's eigentlich von allein. Und klar, immer mal wieder zwickt's natürlich muskulär oder so, aber das ist was man von der Reha kennt und oder auch vom ersten Kreuzbandriss dann irgendwann kennt und weiß, okay, man hat jetzt halt wieder ein bisschen mehr getan und jetzt braucht der Körper halt wieder ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren. Aber das ist alles normal, und wie gesagt, wenn man es geschafft hat, über diese Schwelle zu kommen, den Schreckmoment zu überwinden, spätestens dann macht es im Kopf meistens Klick und man kann sich wieder nur auf das Nötige konzentrieren, weil ansonsten ist es so, wie du sagst, dann ist man so ein bisschen gebremst, zieht in manchen Situationen vielleicht eher ein bisschen zurück. Wenn man dann landet, dann checkt man erstmal, okay, hat alles gehalten, bevor man dann wieder umschaltet vom Kopf her auf die nächste Situation. Und wie gesagt, sobald man dann einmal da über die Schwelle drüber ist, dann laufen die ganzen Automatismen wieder von alleine. Man muss nicht mehr drüber nachdenken, sondern ist wieder mit dem Kopf sofort voll und ganz beim Spiel.
TSB Heilbronn-Horkheim ist der Verein, dem du wahrscheinlich emotional am nächsten stehst. Du warst 14 Jahre da. Von der Krabbelgruppe quasi bis zum Debüt in der ersten Herrenmannschaft in der dritten Liga. Was bedeutet dieser Verein für dich, und was macht den besonders für dich?
Also ich komme ja aus Holkern, mein Elternhaus ist gefühlt keine 400 Meter weg von der Halle. Das war natürlich für mich super. Man konnte immer zum Training laufen. Holkheim ist jetzt nicht all groß. Man kennt sich da dann natürlich alle. Ich habe dort Freunde gefunden, die ich in der Grundschule hatte bis zur weiterführenden Schule. Wir waren zusammen dann auch zum Teil als relativ große Gruppe mit unserem Gymnasium in Berlin bei Jugendturniert für Olympia. Und es waren einfach so Dinge, die wir alle zusammen durchlebt haben. Und wie gesagt, am Ende bin ich, glaube ich, schon auch beim Handball geblieben, weil ich einfach die ganzen Freunde, die ich hatte, wir haben alle zusammen Handball gespielt. Klar haben wir auch auf der Straße gekickt, aber haben uns dann trotzdem 2-3 Mal die Woche die Zeit genommen und sind zusammen 1,5 Stunden in die Halle und haben da halt Handball gespielt. Und diese Freundschaft war, glaube ich, das, was uns alle zusammengeschweißt hat und uns beim Handball gehalten hat. Und auch die Freundschaften, die bestehen natürlich bis heute noch. Und wir haben es dann auch, was du Holkern dann natürlich zu dem Zeitpunkt dann natürlich auch schon was ganz Besonderes war, haben wir es in die Alben-Bundesliga geschafft, worüber ich natürlich am Ende sehr, sehr froh war, weil in den ganzen Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften wird natürlich schon auch erwartet, dass die Spieler auf dem höchsten Niveau spielen. Und da war das natürlich schon auch immer mal wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, Anspruch, dass man in der A-Jugend-Bundesliga spielt. Und da war ich dann am Ende sehr, sehr froh, dass wir das als Mannschaft geschafft haben und ich dann so habe auch in Holkheim bleiben können. Natürlich gab es da auch immer mal wieder Anfragen von anderen Vereinen, ob man irgendwo aufs Internat gehen möchte. Aber wenn ich mich dann zum Teil mit den ganzen Jungs bei den Lehrgängen unterhalten habe und die haben gefühlt schon dienstags so viele Trainingseinheiten wie ich in der ganzen Woche und haben am Wochenende dann nochmal 2-3 Mal gespielt, das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gefühlt viel zu viel. Und ich wollte ja auch gefühlt meine Freunde nicht verlassen. Und ich glaube, da hört man auch schon nochmal so ein bisschen raus, wie wichtig mir Freundschaft und Familie ist und so ein sicheres Umfeld. Und deshalb bin ich da Holkheim natürlich sehr, sehr dankbar. Hatte immer gefühlt auch die richtigen Trainer zur richtigen Zeit. Habe eigentlich immer auch bei den Älteren mitgespielt, was mir dann natürlich auch immer sehr geholfen hat, weil man dann im jungen Alter weiß man natürlich immer selber, wie es ist, dass man da körperlich nicht immer der Stärkere ist, sondern eher mal so ein bisschen etwas schmächtiger oder kleiner ist oder langsamer. Und dann hat natürlich gefühlt sich anders irgendwie Vorteile hat erarbeiten müssen. Und deshalb, so wie alles gelaufen ist zu meiner Zeit in Holkheim, möchte ich absolut nichts missen und verfolge natürlich auch jetzt immer noch die Drittligaspiele von Holkheim. Drückt da dann natürlich auch immer noch die Daumen.
Auch gegen Löwen 2?
Das ist natürlich was anderes. Aber auch da würde ich wahrscheinlich schon auch Holkheim die Daumen
drücken. Ich glaube, da ist ja auch keiner wirklich böse. Aber du hast ja jetzt gerade so ein bisschen auch angedeutet, dass du glaubst, ich meine, das wissen wir am Ende nicht, weil du es halt nicht beides ausprobiert hast, dass du glaubst, dass du kein wirklicher Internatstyp gewesen wärst. Jetzt hast du heute, jetzt müssen wir kurz dazu sagen, wir zeichnen nicht im selben Raum auf, wie sonst üblich. Das liegt an mir, ist meine Schuld, weil ich gerade in Düsseldorf sitze für eine andere Veranstaltung, die heute Abend stattfindet. Und du hast gerade eine unfreiwillige Führung durchs Internat bekommen, weil ihr WLAN gesucht habt. Wie ist es dann für dich? Also du warst das erste Mal, glaube ich, heute da, ne?
Ja, also ich bin das erste Mal durchs Internat gelaufen. Also es ist natürlich schon absolut top professionell, was die Löwen da auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, das hatte auch irgendwie gar nichts damit zu tun. Aber wie gesagt, für mich war einfach so, zu dem Zeitpunkt dieses Thema, meine Kumpels zu verlassen, kam für mich einfach nicht in Frage. Und Schule war da dann natürlich auch noch extrem wichtig. Und gerade dann, als auch der erste Kontakt mit Göpping zustande kam, war dann auch noch so gerade so die Abi-Phase, wo ich dann auch gesagt habe, okay, klar, ich möchte das machen, ich möchte mir das anschauen, wie so Profi-Handball abläuft. Aber trotzdem stand für mich zu dem Zeitpunkt auch an allererster Stelle, dass ich mein Abitur meister. Und erst als ich dann das Abitur bestanden habe, habe ich gesagt, okay, gut, ich möchte den Schritt nach Göpping wagen. Und dann auch so dieses Thema, das erste Mal daheim ausziehen, war natürlich schon auch ein großer Schritt für mich. Und da war ich dann natürlich schon volljährig, durfte dann schon Auto fahren, war dann natürlich alles nochmal was anderes, wie wenn man das dann zum Beispiel, keine Ahnung, in dem Alter von 12, 13, 14 oder wann auch immer macht. Mhm. Und da war, wie gesagt, so die familiäre, freundschaftliche Base daheim war mir da einfach zu wichtig.
Aber das heißt, ich höre so ein bisschen raus, es waren dann wahrscheinlich die Löwen, die dir das Internatsangebot gemacht haben.
Dann, also ich, ja, ich habe mit den Löwen damals auch gesprochen, mit Klaus Gärtner. Ja. Ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass ich ja hier auch aus der Region komme und auch immer mal wieder auch schon in der C-Jugend, B-Jugend gegen die Rhein-Neckar-Löwen gespielt habe. Und die waren ja, wie gesagt, sind sie auch jetzt noch gefühlt in jedem Alter eine absolute Spitzenmannschaft. Und wenn es hier um die Meisterschaft geht, was Jugenddeutsche Meisterschaften angeht, da hat man die Löwen natürlich auch immer auf dem Schirm. Und wie gesagt, klar, gab es da dann natürlich auch Gespräche. Aber am Ende, wie gesagt, war so dieses Familiäre in Holkheim, nicht daheim raus aus Hotel Mama, hat da...
Du, es kommt immer, wie es kommen soll, sage ich dir, aus eigener Erfahrung auch. Also das ist schon auch viel so. Deswegen glaube ich, jetzt trägst du das gelbe Trikot und ich spreche es auch heute nicht mehr an, versprochen. du hast dann so ein bisschen auf die Überholspur gewechselt. Nach einem Jahr dritte Liga, dann direkt nach Göppingen. Da warst du relativ schnell auch das Gesicht von Frisch auf Göppingen. Ist das nicht auch ganz schön viel Druck für einen jungen Mann wie dich?
Ja, ich glaube, der Druck wurde relativ gut von mir ferngehalten. Hatte dann natürlich auch relativ schnell mit Hartmut Meierhofer einen perfekten Trainer für den Zeitpunkt für mich, der auch davor schon in Bietigheim gezeigt hat, dass er sehr, sehr gut mit jungen Spielern arbeiten kann. Und habe da in dem Zeitpunkt von ihm sehr, sehr viel mitgenommen. Er hat sehr, sehr viel mit mir gesprochen und das war dann einfach perfekt. Und klar ist es natürlich dann am Ende auch immer ein gewisser Druck da bei einer Mannschaft, die 4-5 Mal den Europapokal gewonnen hat. Die Jahre davor natürlich auch. In meinem ersten Jahr haben wir dann natürlich sofort den EHF-Pokal in der Hölle Süd gewonnen. Das war natürlich Wahnsinn, was da los gewesen ist in Göppingen. Und da hat man dann natürlich schon auch gesehen, was das eigentlich für ein großer Traditionsverein ist. Das ist schon brutal, wie die Leute dort Handball leben. Und gerade deshalb hat das Umfeld natürlich schon auch immer relativ hohe Erwartungen an die Mannschaft und an die Spieler. Und das ist dann am Ende egal, ob man jetzt jünger ist oder älter. Am Ende geht es darum, dass die Spieler ihre Leistung bringen. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, ich hatte trotzdem immer wieder sehr, sehr gute und erfahrene Stützen um mich rum, die mir da sehr, sehr gut geholfen haben.
Ja, ist teilweise auch echt ein bisschen schade, wenn man sich mal so anguckt. Göppingen hat halt über viele Jahre richtige Entscheidungen getroffen, um als Traditionsstandort auch wirklich noch ein Wort mitzusprechen in der Handball-Bundesliga. Aber wenn man sich mal anguckt, wer diese ganzen alten Traditionsstandorte ja mal so waren, die findet man ja heute, ähnlich wie beim Fußball, ja nahezu alle in der zweiten Liga irgendwie. Also keine Ahnung, Großwaldstadt, Minden und sowas alles. Das war natürlich in Göppingen, vor allen Dingen auch diese neue Arena und Co., das ist ja alles wirklich dort super positiv gelaufen. Hätte man eigentlich, gibt es einen perfekteren Verein für dich, um die ersten Schritte im Profihandball zu machen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Zu dem Zeitpunkt absolut nicht. So wie gesagt, da hat dann alles perfekt gepasst und du hast es vorher immer mal wieder angesprochen, den nächsten Schritt zu machen. Habe ich aber immer, wie gesagt, bewusst abgelehnt. Hab da immer gefühlt auf mein Bauch gehört und war immer der Meinung, okay, klar, man kann relativ schnell zu einem Spitzenclub gehen, aber möchte ich da am Ende nur dritter oder vierter Mann auf meiner Position sein und vielleicht trainiert man dann nur und spielt da nicht. Das wollte ich nicht. Und wie gesagt, ich wusste in Göppingen, okay, was ich am Trainer habe, was ich an der Mannschaft habe. Ich kannte meine Stellung in der Mannschaft und wusste auch, wie wichtig ich bin und habe mich da dann, glaube ich, Jahr für Jahr mit jedem Spiel Stück für Stück zu einem absoluten Stammspieler entwickelt und zu einer Stütze in der Mannschaft. Und das war für mich dann zu dem Zeitpunkt stand die Entwicklung und viel Spielzeit vor der Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte jetzt zu einem absoluten Spitzenclub wechseln, bei dem ich dann vielleicht nicht spiele. Und da war es so zu sagen, okay, da habe ich lieber einen Verein, der vielleicht nicht so die ganz großen Ambitionen hat oder Champions League spielt, aber ich habe einen Verein, bei dem ich weiß, okay, da wird auf mich gebaut und ich bekomme das nötige Vertrauen, um mich zu entwickeln.
Hast du es dann beim Hüttenabend ein bisschen bereut, dass du zu uns gewechselt bist?
Ich muss sagen, wenn man so die ganzen Drittliga-Einstände kennt, war das eigentlich noch relativ human.
Oh, du bist der Erste, der das sagt.
Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich schon angenehmere Sachen als ein Einstand.
Okay, was musstest du essen?
Dasselbe. Also hat Ivan was erzählt?
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, ich war dann schon auch froh, dass ich die eine oder andere Frage richtig hatte. und das ein oder andere nicht essen musste. Aber wie gesagt, es war, ja, wie soll ich sagen, glaube ich, dass Apfel mit Sicherheit besser kochen kann, als das, was er uns da gezaubert hat.
Es ist ja lustig, ist ja tatsächlich, wir haben, es ist ja heute Folge 94 Löwenfunk und wir haben tatsächlich 92 Folgen gebraucht, um überhaupt mal was rauszubekommen, weil alle Spieler sich immer komplett in Schweigen gehüllt haben und niemand was verraten hat über diesen Abend. Aber tatsächlich, das, ich würde dich ja nicht anlügen, Ivan hat dann jetzt ein bisschen was erzählt und ich meine, es ist ja am Ende, wir geben uns ja auch mit dem zufrieden, was wir bekommen. Wir können es uns vorstellen, dass es nicht schön ist, ehrlicherweise. Aber es ist ja so ein paar kleine Mysterien muss es ja dann auch noch, muss es dann ja auch noch irgendwie geben. Aber ich finde es schon halt auch cool, dass es sowas im Handball auch noch so gibt, dass man so halt auch die Neuen begrüßt und sie sich so ein bisschen beweisen müssen, finde ich dann schon auch ganz gut. Trainingslager war für dich cool im Felsenland Resort? Hat dir das Spaß gemacht?
Ja, top. Also es war schon auf absolut hohem Niveau. Wir hatten ja unsere Fahrräder dabei, hatten so kurze Wege zu allem. Zum Training sind wir 5 bis 10 Minuten hingefahren. Sonst ein Tennis, Bowling, sind wir zu Fuß hin. Wellness wurde für uns dann nach den späten Einheiten verlängert und das hat dann rundum eigentlich perfekt gepasst. Essen war absolut top. Auch die Zimmer waren alle sehr, sehr ordentlich. Personal, alles super freundlich und deshalb, das war rundum gelungen. Und wie gesagt, das waren jetzt so für uns auch so die ersten Einheiten zusammen mit der Mannschaft und das hat da dann natürlich alles relativ schnell zusammengepasst.
Das war direkt nach Olympia. Musstest du von Olympia vieles verarbeiten, weil man einfach auch nicht glauben kann, was man dann da so abgeliefert hat?
Ja, also ich glaube, vor allem diese mentale Achterbahnfahrt der Gefühle war vor allem das, was man hat verarbeiten müssen. Es war ja schon wirklich ein sehr, sehr turbulentes Turnier. Für mich persönlich sowieso, war am Anfang nicht nominiert. Hatte die letzte Saison dann noch extreme Ellenbogenbeschwerden, wo ich die ganzen Spiele zum Teil habe nicht mehr spielen können. Die letzten 2 Spiele war ich dann wieder dabei, aber auch nur nicht 100%ig. Dann kam die Nachricht, okay, man ist nicht dabei. Dann ist man zu dem Zeitpunkt dann natürlich umgezogen, konnte dann die ersten Tage im Urlaub nicht so richtig genießen, weil man dann sich schon auch so ein bisschen Gedanken gemacht hat, okay, scheiße, jetzt hatte man wieder die Chance, bei Olympia dabei zu sein, es wird wieder nichts und kommt dann zurück und freut sich eigentlich schon so ein bisschen, okay, gut, jetzt kann man die ganzen Wehwehchen, die man hatte, so ein bisschen komplett beiseite schaffen, kann sich gut auf die neue Saison vorbereiten. Dann kam auf einmal donnerstags der Anruf von Alfred, wie es mir geht, was mein Ellenbogen macht. Ich soll Sonntag nach Hennef reisen und das war dann für mich schon wie soll ich sagen, ein richtig geiler Anruf, wahrscheinlich so mit der schönste Anruf, den ich in dem Jahr bekommen habe. Und da habe ich es mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Habe dann relativ zügig dann auch meine Tasche gepackt und habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich am Ende doch Teil des Teams sein durfte. Ja. Durfte ich dann auch unter den 14 sein, die spielen durften. Habe ich dann natürlich auch nicht erwartet zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, die erste Lehrgangswoche war der Abend noch gar nicht gut, sondern erst dann eigentlich so in Ludwigsburg ist es besser geworden und hat sich dann eigentlich so mit dem ganzen Turnier hat sich das dann alles positiv entwickelt und wie gesagt, das war natürlich am Ende ein Wahnsinnsturnier, angefangen mit dem Sieg gegen die Schweden, das frühe Spiel gegen die Japaner, dann die Niederlage gegen die Kroaten, wo dann gefühlt danach schon wieder extrem viel Druck war gegen eine absolute Spitzenmannschaft aus Spanien, was auch ein richtig ekliges Spiel war. Dann dieses Viertelfinale gegen Frankreich, was wahrscheinlich mit eins der besten Spiele der letzten Jahre gewesen ist.
Auch ja, spannend, vor allen Dingen, Faktor. Ne? Wahnsinn.
Dann die Weltklasse-Leistung von Andy im Halbfinale, der uns gefühlt die letzten 10 Minuten alleine ins Finale getragen hat, mit seinen ganzen Paraden vom Kreis, die jetzt wahrscheinlich immer noch Albträume von ihm haben werden. Also das war schon absoluter Wahnsinn und deshalb, ich glaube, jeder Einzelne, der von uns mit dabei gewesen ist, wird es auf jeden Fall noch seinen Kindern, seinen Enkelkindern oder auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer noch so genau vor Augen haben und wahrscheinlich auch immer noch strahlend von erzählen. Und wir alle sind sehr, sehr happy, dass wir uns belohnen konnten für die ganze harte Vorbereitung, aber auch für Team Deutschland da am Ende eine Medaille haben holen können und erfolgreich waren.
Ja, vor allen Dingen das Allergeilste für so einen Athleten an Olympia ist ja offensichtlich das Handy, das man geschenkt bekommt.
Also, dass das jetzt von dir kommt, war mir natürlich auch wieder klar. Also, ja, du hast es vor... das muss ich jetzt natürlich auch sagen. Du hast es vorher natürlich gesagt, dass das Handy deutlich stylischer ist als das manch Apple-Handy. Aber du würdest es natürlich.
Das habe ich nicht gesagt.
Genau so hast du
es gesagt. Ich habe gesagt, dass es geiler aussieht. So, ja, aber nicht als ein Apple-Handy.
Du würdest es nie nehmen. Nee. Du hast gesagt, du würdest es nie nehmen, weil die Apple mittlerweile deutlich mehr liegt.
Weil es einfach miteinander funkt, aber nicht, das hat es mit Design nur so. Also ich finde jetzt, ist das Samsung oder war das jetzt Huawei? Hast du gesehen, dieses Handy, was man so zu dritt was dann zu einem Tablet wird?
Habe ich noch nicht gesehen, nein.
Sieht aus wie so eine Klatschpappe, da müssen Handballfans aufpassen, dass sie das nicht kaputt machen. Aber ist auf jeden Fall witzig. Aber nein, es sieht wirklich schön aus. Also gebe ich dir wirklich den Punkt.
Also wie gesagt, es sieht nicht nur schön aus, sondern es funktioniert auch gut.
Okay.
Also, wie gesagt, die Teamkollegen, die müssen zwar immer mal wieder lachen, wenn ich dann mein Handy aufklappe, aber wie gesagt, wie sagt man manchmal, so schön als Schwabe im Geschenk. Ein Gaul guckt man nicht ins Maul und wie gesagt, mein altes Handy hatte so ein paar Akkuprobleme oder vielleicht auch mal so ein bisschen Probleme beim Druckausgleich und deshalb kam das Handy für mich eigentlich sehr, sehr gut gelegen und ich bin sehr, sehr happy damit.
Sehr, sehr schön. Ja, ich musste ein bisschen lachen, vor allem haben deine Mitspieler bei der, die kennen ja die Saisoneröffnung schon und die wissen ja auch, dass es da natürlich nicht bierernst zugeht und dass ich da jede kleine Schwäche ausnutzen werde, um euch größtmöglich zu blamieren auf der Bühne. Interessant ist ja mittlerweile, ich muss ja gar nicht mehr fragen, die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, ey, pass auf, bei Basti Heimann ist der Einzige, der das Handy genommen hat. Und der ist auch benutzt. Ja, fand ich sehr, sehr witzig. Aber es ehrt dich, du bist auf dem Boden geblieben. Also muss man ja auch mal so sehen.
Ja, also wie gesagt, ist einfach ein schönes Handy und so die meisten bei mir in der Familie, bis jetzt auf meinen Papa, haben eigentlich auch alle eher Apple. Und mein Papa hat Geschäftshandys und wie gesagt, mein Handy hat es eh nicht mehr so lange mitgemacht und deshalb stand es dann für mich auch außer Frage, okay, dass ich mir jetzt das Handy hole und es wird dann jetzt hoffentlich auch wieder für die nächsten 3-4 Jahre halten.
Zitat Alfred Gislason: Warum geht der immer so nah ran? Der kann doch auch aus 10 Metern und weiter wegballern. Was sagst du denn dazu?
Wahrscheinlich hat er nicht so Unrecht damit, oder? Das sagen ja immer viele, aber häufig ist es halt immer so im Spiel, okay, man wägt halt so ein bisschen ab und manchmal gehe ich halt auch gerne ins 1-gegen-1 oder reibt mich da so ein bisschen auf, auch wenn es dann vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung ist. Aber ich habe auch schon häufig von ihm im Training dann immer mal wieder eins hinter die Ohren bekommen, wenn ich jetzt nicht geworfen habe oder da mal weitergespielt habe oder da zu nah hingegangen bin. Und er versucht es schon noch so, mir so ein bisschen auszutreiben. Aber ich glaube, so mittlerweile finde ich da schon recht oder so eine recht gute Mischung.
Ja, absolut, absolut. Ja, normaler, und es ist ja auch wirklich so, wie du sagst, ne, wenn es nur um die Größe ginge und um die Härte des Wurfes, dann müsste Dainis Christopanz ja ein Spieler sein, der unmöglich zu verteidigen wäre. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Also der könnte ja wirklich von überall werfen und man kann es wahrscheinlich kaum verhindern, dass der vorbeigeht.
Also du wirst ihn nie blocken können. Also wie gesagt, aber kann natürlich auch nicht jedes Spiel 60 Würfe haben, da ist er auch irgendwann müde und deshalb, wie gesagt, am Ende entscheiden es ja immer auch die ganze Mannschaft. Die braucht natürlich auch immer, um zu gewinnen. Und klar, sind Schlüsselspieler immer extrem wichtig, aber am Ende wirst du alleine gegen 6 andere Spieler nie gewinnen können.
Wichtig ist vor allen Dingen erstmal, egal von wo du deine Tore wirfst, sie sind jetzt im gelben Trikot, deswegen sind wir alle sehr, sehr glücklich. Und nicht nur, dass du bei uns bist, sondern auch, dass du dir Zeit genommen hast für diesen wundervollen Podcast. Denn der ist nämlich jetzt schon vorbei. Ich hoffe, es war nicht, wir haben lange, Stunde 15, lese ich hier gerade.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Tja, siehst du? War schön, dass du da warst. Ich soll euch noch auf den Herbst-Hattrick hinweisen mit unseren Heimspielen. Jetzt habe ich sie schon wieder zugemacht. Auf jeden Fall Eisenach und Hamburg und Erlangen, glaube ich. Da könnt ihr 3 Spiele sehen und müsst nur 2 bezahlen. Das ist doch ein richtiges, eigentlich müsstest du da Werbung für machen. Das ist doch das schwäbischste Angebot, das man kriegen kann, oder nicht?
Also, wer da nicht zuschlägt, der ist selbst schuld. Der ist einfach blöd.
Sehr geil. Das, obwohl ich dir sage, ich bin ja nur ein Wahlbaden. Ne? Und trotzdem macht es mir Spaß, mich da mit dir zu duellieren.
Du, ich freue mich über jedes Duell.
So, sehr schön. Also, danke, dass du da warst. Das war Löwenfunk-Folge Nummer 94. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Heimspiele. Freue mich, dich dann in der SAP-Arena zu sehen. Und sag jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion von Radio Regenbogen und den Rhein-Neckar-Löwen. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.